Ich möchte Sie grüßen zum vierten Advent mit dem Wort: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Wir wollen miteinander das Adventslied singen. Nun jauchzet all ihr Frommen. Lied Nummer 7, die ersten 3 Verse. Beten. Herr Jesus Christus, es ist die Not in diesen Tagen, dass wir so wenig Stille finden. Wir haben alle noch so ein großes Programm zu erledigen vor diesen kommenden Festtagen. Und wir haben Pläne, was wir alles noch fertig bringen wollen bis dahin. Und das Wichtigste bist doch du, Herr, dass du in unserem Leben dein Werk machen kannst und dass du des Teufels Herrschaft bei uns zerbrichst. Herr, öffne uns jetzt die Ohren für deine Botschaft an uns, dass wir das heute wieder hören und vernehmen, wie du unser Leben in dein Licht stellen kannst, wie du uns Freude schenkst, wie du uns frei machst, wie du uns erquicken willst. Herr, dir bringen wir all das, was vor dir nicht bestehen kann, was nicht taugt, all das, was Sünde ist vor dir. Herr, nimm es weg, dass wir ganz neu in deiner Gemeinschaft leben können und dir dienen. Herr, jetzt rede mit jedem von uns heute Morgen durch dein Wort, dass Frucht ausgeht von diesem Gottesdienst bei jedem von uns. Und dir dürfen wir auch in der Stille sagen, was uns allein bewegt. Herr, wir danken dir, dass du unser Beten hörst. Amen. Zum Advent gehört Johannes der Täufer, der Bote, der die Ankunft des Herrn ankündigt. Ich lese aus Matthäus 3. Zu der Zeit kam Johannes der Täufer und predigte in der Wüste des jüdischen Landes und sprach: Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und er ist der, von dem der Prophet Jesaja gesagt hat und gesprochen: Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg und macht richtig seine Steige. Er aber, Johannes, hatte ein Kleid von Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Lenden. Seine Speise aber war Heuschrecken und wilder Honig. Da ging zu ihm hinaus die Stadt Jerusalem und das ganze jüdische Land und alle Länder an dem Jordan und bekannten ihre Sünden und ließen sich taufen von ihm im Jordan. Als er nun viele Pharisäer und Sadduzäer sah zur Taufe kommen, sprach er zu ihnen: Ihr Otterngezüchte, wer hat denn euch gewiesen, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet? Seht zu, tut rechtschaffene Frucht der Buße, denkt nur nicht, dass ihr bei euch wollt sagen, wir haben Abraham zum Vater. Ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt, darum welcher Baum nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, und ich bin nicht genug, ihm die Schuhe abzunehmen. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Und er hat seine Wurfschaufel in der Hand, er wird seine Tenne fegen und den Weizen in seine Scheune sammeln, aber die Spreu wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Wir wollen nun das Adventslied von Philipp Friedrich Hiller singen, 403, die ersten drei Verse. Wir hatten ja als Predigtreihe dieses Kapitel Jesaja 62, die Ankündigung vom Kommen des Herrn, in vier Teilen untergeteilt für unsere Predigt. Und wir haben heute von diesem Kapitel 62 die Verse 10 bis 12. Wir haben davon gesprochen, wie Gott uns ermahnt, ihn zu drängen, dass er kommt zu uns. Wir hatten gehört, wie er Boten aufstellen lässt, Mahner und Erinnerer, die ihn an seine Verheißungen erinnern müssen. Wir haben das letzte Mal davon gesprochen, wie dieses Kommen Jesu eine ganz sichtbare Seite hat und die ganze Natur mit einschließt und wie wir die Erfahrung machen können, wo der Herr kommt, lösen sich wirtschaftliche Nöte. Und nun heißt es: geht ein durch die Tore, bereitet dem Volk den Weg, macht Bahn, räumt die Steine hinweg, richtet ein Zeichen auf für die Völker. Siehe, der Herr lässt es hören bis an die Enden der Erde, saget der Tochter Zion, siehe, dein Heil kommt. Siehe, was er gewann ist bei ihm und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Man wird sie nennen heiliges Volk, erlöse des Herrn, und dich wird man nennen gesuchte und nicht mehr verlassene Stadt. Herr, gib uns jetzt ein Stück deiner Adventsfreude. Amen. Liebe Gemeinde, mich interessiert immer, warum Weihnachten solch eine Anziehungskraft ausübt. Wir haben in allen Predigten davon gesprochen, jetzt in diesen Adventssonntagen. In Russland hat man ja mal den interessanten Versuch gemacht, die christliche Botschaft auszuwechseln durch das väterchen Frost, und hat gemeint, dass du eigentlich ganz gleich, nimm die eine Märchenfigur raus und nimm die andere Märchenfigur rein, das ist doch eins wie das andere gleich. Und die interessante Erfahrung war, das geht nicht. Es geht an Weihnachten nicht um irgendwelche süßen Geschichten. Weihnachten steht und fällt damit, dass Gottes Sohn in unsere Welt kommt. Und dass Menschen, die unter der Dunkelheit dieser Welt leiden, erfahren, er, Jesus, ist bei mir, ich gehöre ihm. Rudolf Irmler erzählt, wie er 1945 und 1946 im besetzten Schlesien, das zu Polen damals kam, versuchte, Gemeinde zu sammeln. Sie kamen dort in Wohnstuben noch zusammen. Es war ein kleines Häuflein, diese zurückgebliebenen Deutschen, die bei der Flucht nicht mehr mitkamen. Und die polnischen Besatzer haben mit großem Misstrauen diese Hausversammlungen beobachtet und alle nur möglichen Schwierigkeiten gemacht. Und da passiert es an einem Adventssonntag, dass eine dieser Frauen plötzlich ein großes Adventstransparent auftreibt. Und sie stellen das auf in einem Wohnzimmer beim Gottesdienst und die Kerze dahinter und sind so glücklich. Und dann versteckt diese Frau es wieder. Und in dieser Nacht stürmen Soldaten in dieses Haus und schlagen die Türe ein und zerren die Bewohner raus. Und die Frau weiß, jetzt kommen sie gleich an meine Tür, und die Kinder schreien schon im Zimmer. Und dann nimmt sie dieses Transparent und stellt es auf den Tisch auf und eine Kerze dahinter. Und dann stürzen diese russischen Soldaten in das Zimmer und bleiben plötzlich stille stehen. Und dann sagt der eine von den dreien, davai. Hau ab, wir gehen. Und dann gehen sie leise und still die Treppe hinunter. Und Rudolf Irmler erzählt das, dass das selbst in Menschen, die über Jahrzehnte hinweg nichts anderes gehört haben, als dass Weihnachten nicht stimmt und nicht geschieht und nicht geben darf, und dass es nur eine materialistische Erlösung gibt, und die plötzlich von dem Mittelpunkt der Weihnachtsbotschaft angezogen sind, in einer furchtbaren Nacht des Schreckens und der Gewaltandrohung. Ich wünsche Ihnen, dass Sie in diesen Advents- und Weihnachtstagen Zeit haben, über diese Mitte der Weihnachtsbotschaft nachzusinnen, dass unser Gott Ihnen begegnen will, mitten in dieser Welt, in Jesus, und dass er Ihrem Leben ein... Über dieser Welt steht der große Heilsplan unseres Gottes. Ich möchte zuerst davon sprechen, Ihnen fällt dabei die Schlüsselrolle zu. Ihnen fällt dabei die Schlüsselrolle zu. Es ist unter Christen eine verbreitete Not, dass sie viel im Ohr haben von der großen Weihnachtsbotschaft. Dass sie die Bibelworte kennen, dass sie Lieder singen können, dass man am gottesdienstlichen Leben teilnimmt. Aber wenn man jetzt fragt, was hat sich denn in deinem Leben ereignet mit dem Kommen Jesu, dann empfinden wir das als eine peinliche Frage. Ich verstehe das, das ist das Innerste. Aber irgendwas muss sich doch in unserem Leben ereignen. Wenn wir das nur im Ohr haben, dann ist das ja nur wie eine Fata Morgana, irgendwie so ein Trugbild, ein Hoffnungsschimmer. Was haben wir denn für eine Hoffnung, wenn sie nicht in unserem Leben sich verwirklicht? Wenn das nicht unser Leben prägt? Wenn das nicht uns ganz zu neuen Menschen macht? Achten Sie deshalb einmal darauf, dass in der Adventsbotschaft unseres Gottes immer wieder an unseren Willen appelliert wird. Man kann nicht bloß im Gottesdienst sitzen und das über sich ergehen lassen, sagen, ich hab's gehört. In all den großen Adventsankündigungen steht da, macht Bahn, geht durch die Tore ein, macht Bahn, räumt die Steine hinweg, richtet ein Zeichen auf, tut doch mal was, wollt ihr nicht etwas machen? Helft doch mit, dass dieses Kommen Jesu sich ereignen kann. Wir haben gerade eben diesen Abschnitt noch einmal gehört in der Schriftlesung von Johannes dem Täufer. Dieser merkwürdige Bote, der in der Wüste drin steht und die herauskommenden Menschen fragt, wollt ihr eigentlich diesen Herrn einziehen lassen? Das ist eine Entscheidung, die ihr fällt. Und an euch liegt es, euch fällt die Schlüsselrolle zu, ob dieser Herr einziehen kann oder nicht. Es macht mir Not, dass wir oft in unserer Predigt diesen wichtigen Punkt unterschlagen. Bei der Konfirmation unterschlagen wir ihn nicht. Da fragen wir die Konfirmanden, ob sie wollen. Aber es ist das einzige Mal neben der Trauungshandlung, wo man einen Menschen direkt fragt, willst du oder willst du nicht? Johannes der Täufer hat ungeheuer harte Worte zu denen gesagt, die in der Bibel zu Hause waren und die sich zum Volk Gottes zählten. Das sind doch wir, indem er gesagt hat, ihr Otterngezüchte. Ihr seid Leute, die das alles im Ohr herumtragen, die das in ihren Gedanken bewegen, die aber nie einen Entschluss gefasst haben, ich möchte diesem König mich ganz zu eigen geben. Ich möchte mein Leben und meine Entscheidungen und meinen Willen ihm unterstellen. Er soll mein Herr sein. Wenn Sie diese Adventsbotschaft in Ihrer Freude erfahren wollen, müssen Sie an diesem Punkt heute stehen bleiben. Hier ist vom Befehl die Rede, macht Bahn, räumt die Steine hinweg, macht den Weg frei, dass er einziehen kann. Und das ist eine Frage an unseren Willen, ob ich heute brechen will, und das ist jetzt ganz konkret, wie Johannes der Täufer sprach und wie hier Jesaja sprach, ob ich brechen will mit all dem, was vor Gott nicht sein darf und sein kann. Wenn er einzieht, muss ich von anderem loslassen. Ich kann nicht gleichzeitig teilhaben an dunklen Dingen, wenn ich ihn haben will. Und diese Entscheidung wird mir schwer gemacht, weil ich loslassen muss. Und wenn Sie mitten in einem Streit stehen, müssen Sie sich entscheiden, ob Sie Jesus haben wollen oder Ihren Streit. Und wenn Sie in einer unrechten Beziehung stehen bleiben wollen, in einem zwielichtigen Verhältnis, müssen Sie sich heute entscheiden, ob Sie den König Jesus haben wollen oder diese merkwürdige, unklare Beziehung weiterführen wollen. Wenn Sie unrechte Güter in Ihrem Hause haben, die Sie unrecht erworben haben, ist die Frage, ob Sie sie heute zurückgeben. Es kommt in Stuttgart vor, dass junge Leute einen Brief an die Stuttgarter Straßenbahnen schreiben und darum bitten, dieses Geld anzunehmen, zur Wiedergutmachung dessen, was sie einst getan haben. Weil sie den König Jesus in ihrem Leben haben wollen und weil sie brechen wollen mit der Sünde, ganz konkret. Sie können anders ihn nicht haben, denn Jesus kommt zu keinem Menschen und macht noch mit an der Vergleichung des Unrechts. Es geht um den Willen, macht Bahn, macht Bahn, macht den Weg frei. Uns fällt die Schlüsselrolle zu. Wir haben den Schlüssel. Wir können die Tür aufmachen und wir können die Tür abschließen. Und es ist eine konkrete Entscheidung, die wir heute fällen, ob wir ihm die Türe aufmachen und ob wir ihn einziehen lassen und das andere herauswerfen. Es geht um ein Entweder-Oder in der Adventsbotschaft. Die Bibel lässt uns darüber nicht im Unklaren. Ein zweites. Kein Wort wird zurückgenommen. Vielleicht ist es in diesen letzten Predigten ein wenig zu kurz gekommen, dass ja dieses Wort, diese Adventsankündigung in einem geschichtlichen Horizont verkündigt wurde. Das war ja damals dem Volk Israel mitgeteilt worden, das sich in ganz schweren politischen Katastrophen befand. in dieser Zeit, als dieser Belagerungsring um Juda herum immer dicker wurde, als die Feinde sich immer stärker aufmachten, Jerusalem zu zerstören, da kommen die ersten Verheißungen des Jesaja, es wird nicht dunkel bleiben. Und dann geht das weiter bis nach der Zerstörung, als das Volk in der Gefangenschaft war. Und gerade dieses Wort ist wahrscheinlich gesprochen, als ein Teil aus Babel schon zurückgekehrt war, aber die anderen noch in Babel waren. Und da spürt man diesem Wort direkt ab, richtet doch ein Zeichen auf. Für die, die noch in Babel sind, ein mutmachendes Zeichen, daherkommt. Aber das Interessante für uns ist ja, dass diese Worte sich nicht in der geschichtlichen Situation ganz erfüllt haben. Diese Israeliten versuchten dann mit ganzem Eifer, ihre Häuser wieder aufzubauen. Und sie haben sogar den Tempel wieder aufgebaut. Und sie haben unter Nehemia die Mauern wieder aufgebaut. Jetzt war doch alles in Ordnung. Die entscheidende Adventsverheißung stand aber doch noch aus. Und deshalb hören wir heute diese Worte. Denn die entscheidende Adventsverheißung wurde erst mit dem Kommen Jesu in Bethlehem erfüllt. Als Gott seinen Sohn sandte in diese Welt. Ich verstehe gar nicht, dass das heute bei uns immer wieder unklar sein kann, die Frage, was wir der Welt an Botschaft zu bringen haben. Dass wir die wirtschaftliche Not der Völker lösen, ist doch selbstverständlich. Können Sie sich freuen an Ihrem Guthaben, an Ihrem Monatsgehalt im Dezember, den Sie einschieben konnten, wenn Sie wissen, andere Menschen in der Welt hungern? Dass Christen zum Teilen aufgerufen sind, ist doch klar. Aber gerade wenn wir dieses Brot hinausgeben und wenn wir Hilfen hinausgeben und Medizin hinausgeben, wollen wir doch den Völkern sagen, nehmt das als ein Zeichen unserer Liebe, aber wisst es, das Heil liegt in dem Kommen Gottes in diese Welt. Gerade dort wird davon gesprochen, dass die Boten über die ganze Welt hingehen und das Heil Gottes weitersagen, dass es eine Weltmission gibt. Das ist alles hier schon in dieser Verheißung angekündigt. Aber diese Predigt dieser weltweiten Boten handelt immer vom Heil Gottes, und das Heil Gottes liegt doch nicht drin, dass man satt gegessen ist und dass man ein Haus aufbauen kann. Das gehört mit zu den Zeichen der Liebe. Aber das Heil liegt darin, wenn Gott Menschen mit sich versöhnt, wenn Menschen Gott zum Freund haben. Es gibt keine Religion der Welt, die so etwas Kühnes aussprechen könnte, dass sterbliche, sündige Menschen so nah zu Gott kommen und dass sich der allmächtige, starke und ewige Gott so sichtbar in unser irdisches Leben stellt, dass er sich neben mich stellt, bei mir ist, mich mit seiner Liebe umgibt, sich zu mir bekennt, mein Leben verwandelt. Das ist Heil. Dass wir nicht von einem Gott irgendwo reden, sondern wissen, unter seinen Schirmen bin ich vor den Stürmen aller Feinde frei. Lass den Satan wettern, lass die Welt erzittern. Mir steht Jesus bei. Und das sollen Menschen erfahren und wissen, heute in einer Welt der Angst und des Leidens. Und von dieser Heilsweissagung wird kein Wort zurückgenommen. Unser Gott möchte auch die Welt prägen und möchte die Ungerechtigkeit besiegen und das Böse zurückdrängen. Aber er tut das, indem er Menschen zu seinen Jüngern macht und durch uns dann Zeichen seiner Gerechtigkeit in der Welt aufrichten lässt. Siehe, der Herr lässt es hören bis an die Enden der Erde, sagt der Tochter Zion, siehe, dein Heil kommt, siehe, dein Heil kommt. Und das kommt, und da weist der Prophet darauf hin, wo Menschen sich versöhnen lassen mit dem lebendigen Gott, wo Menschen Frieden finden bei Gott und Erlöste sind. Wir kommen zum letzten Punkt, den ich aus diesem Abschnitt herausgreifen will. Eine Spur zieht sich durch die Weltgeschichte. Ich habe versucht, nochmal drei Sätze zu formulieren zum Einprägen. Das erste war, uns fällt die Schlüsselrolle zu beim Aufschließen, der Appell an unseren Willen. Und das zweite war, kein Wort wird zurückgenommen. Gott bleibt dabei, über Jahrhunderte hinweg ein Heil, das er schaffen will. Und nun zieht sich eine Spur durch die Weltgeschichte. Eine Familie, die bei uns im Bibeltraining und im Gottesdienst war, hat dieser Tage einen Advents- und Weihnachtsgruß geschrieben aus Westmalaysia. Sie sind dort geschäftlich im Beruf tätig. Und da schrieben sie, wir haben eine Gemeinde gefunden. Es ist ganz wunderbar, dass es das gibt in der Fremde. Eine lutherische Gemeinde, von einem amerikanischen Pastor geleitet. Solch ein Leben. Junge Menschen kommen zum Glauben. Und wir sind in einer Dienstgemeinschaft. Und wir haben solch eine Heimat dort gefunden im Land der Tempel und Moscheen. Was ist das merkwürdig, wenn Sie plötzlich auch einen Blick bekommen und sehen in dieser Welt, über die man so schreckliche Schlagzeilen machen kann. Da leben plötzlich Menschen, die nicht bloß Lieder singen, sondern in deren Leben eine Wende geschehen ist. Sicher haben sie auch noch Sünde. Und doch haben sie sich einmal Jesus zur Verfügung gestellt. Und sie suchen seinen Willen zu erfüllen. Und da geschieht etwas in der Weltgeschichte. In der Welt. Auf einmal wird ein Stück Reich Gottes gebaut. Ich möchte doch Ihnen nicht bloß immer von Eva von Thiele Winkler erzählen und Fritz von Bodelschwing und von sonstigen Leuten, die tätig waren im Dienst der Liebe, dass das heute geschieht. Und wenn Sie Ihre Augen aufmachen und auf manches Werk sehen, das im Glauben, im Vertrauen auf Jesus heute begonnen wurde von Menschen, dann staunt man auf einmal, dass das möglich ist. Da sind Menschen da, die haben gesagt, Jesus, komm, ich will dich haben und dann will ich mich von dir senden lassen. Ich will dir gehorsam sein, dir zum Dienst. Seit dem Kommen Jesu von Bethlehem zieht sich diese Spur durch die Weltgeschichte. Da sind lauter Menschen, einer um der andere, die sich Jesus geöffnet haben, die ihm gehorsam wurden, die in seinen Dienst getreten sind. Und diese Entscheidung war stärker als alle Sündige an ihnen. Das wurde zurückgedrängt. Da wird von diesem Zug gesprochen, der durch die Weltgeschichte geht. Siehe, was er gewann, ist bei ihm, bei diesem Herrn. Und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Da geht eine Gemeinde durch die Zeiten durch. Da sind lauter Menschen, die man nennt, heiliges Volk, Erlöste des Herrn. Menschen, in deren Leben dieser Herr das Wunder vollbracht hat und die Macht der Finsternis zurückgedrängt hat. Menschen durch die Vergebung und durch sein Blut frei gemacht hat von aller Sünde. Und sie willig gemacht hat zum Dienst. Es ist jetzt einfach die Frage, ob wir zu dieser Gemeinde gehören. Das ist keine äußere Mitgliedschaft, die man mit dem Namen erwirbt. Ich danke Ihnen für alle Geldmittel, die Sie durch Ihre Steuer dieser Gemeinschaft zur Verfügung stellen. Aber die Frage ist, ob Ihr Herz dabei ist, nicht ob Ihr Geld dabei ist. Ob Ihr Leben dabei ist. Ob dieser Jesus in Ihrem Leben auch so eine Schneise schlagen kann. Ob Ihr Berufsleben und Ihr Familienleben so geheiligt wird, dass man von Ihnen sagen kann, man wird Sie nennen Erlöste, heiliges Volk, Menschen, in deren Leben die Macht Jesu sichtbar geworden ist. Es ist so groß, dass es nicht um Träume geht. Wir haben in diesen 4 Adventssonntagen unter dem Thema diesen Text betrachtet, warum wir solch eine Hoffnung haben. Und wir sind ausgegangen, dass heute Marxisten wie dieser französische Marxist Roger Garaudy sagen, ja, ja, die Christen, die haben auch eine Hoffnung. Und wir Marxisten können da miteinander gehen mit den Christen. Wir können von denen lernen. Und da wird das überhaupt nicht erkannt. Wir haben doch nicht einen Traum irgendwo, den Silberstreif am Horizont. Wir haben heute den Herrn. Heute. Heute Jesus will in mein Leben hinein. Und weil er heute in mein Leben hinein will, geschieht heute etwas. Und das, was heute geschieht, ist nur ein Teil vom Kommenden. Und darum haben wir Hoffnung. Weil er schon heute so viel wirken kann in unserem Leben. Wie war das unter den ersten Christen, als Jesus anfing zu wirken? Wie sie anfingen, miteinander Gemeinschaft zu haben? Wie sie auf einmal umeinander sorgten? und wie die Boten hinauszogen in die Welt, um die frohe Botschaft von Jesus weiterzutragen. Auf einmal waren das Menschen, in denen die Kraft Jesu wirksam wurde. Und wir wissen, dass wenn Jesus einmal ganz herrschen wird in der Herrlichkeit, dass er dann die neue Welt bringt. Das ist unsere Endhoffnung. Aber heute ist die Frage, ob wir sein Kommen verstehen, sein Kommen bei uns. Amen. Wir wollen von dem Lied singen, Gott sei Dank durch alle Welt, der sein Wort beständig hält. Lied 11, die Verse 4 bis 7. In dem Vers 6 mit der Schlange Kopf, das ist auch mit dem Otterngezüchte angeklungen, das ist die Erinnerung an den Sündenfall und an dieses Wort, das die Schlange dem Menschen in die Ferse tritt und dann der eine kommt, der der Schlange den Kopf zertritt, in 1. Mose 3. Herr, das ist die Schuld unseres Lebens, dass wir so oft deinen Ruf vernommen haben. Dann haben wir aus deinem Evangelium nur einen Deckel gemacht, unter dem wir das alte Leben weiterlebten. Herr, das ist Sünde vor dir. Und wir bitten dich, lass uns keine Ruhe mehr, bis wir alles in dein Licht gebracht haben, bis du uns ganz frei gemacht hast von allem Eigenen, von allem Falschen und von allem Sündigen. Du möchtest durch unser Leben hindurch in dieser Welt Zeichen deines Reiches aufrichten. Herr, du musst uns dazu ganz verwandeln und verändern. Du allein kannst die Macht des Bösen in unserem Leben überwinden. Und dir glauben wir und dir trauen wir, dass du stärker bist als alles andere. Wir haben nicht Kraft, aber du hast Kraft. Und auf dein Wort verlassen wir uns. Herr, wir danken dir, dass wir so auch in diese Festtage hineingehen dürfen, in dem Wissen, dass du uns ganz neu begegnen willst, und dass jeder Platz, an den du uns hingestellt hast, für dich ein Platz ist, wo dein Name verherrlicht werden soll, wo du durch uns hindurch wirken willst. Herr, gebrauche uns dazu und segne alles, was wir in deinem Namen anfangen. Wir bitten dich auch für die vor uns liegenden Gottesdienste. Lass du alle Menschen, die zu diesen Gottesdiensten kommen, eine Begegnung mit dir haben. Und überall, wo in der Welt dein Wort verkündigt wird, gib du ein Verstehen deines Rufes, deines Kommens in das Leben der Menschen. Herr, wir bitten dich für diese Welt im Unfrieden, für diese Welt in ihren Leiden. Gib doch, dass Menschen dein Heil verstehen, das, was du schenken willst, dass du dich versöhnen willst mit der Welt und dass du Frieden stiften willst. Herr, mach uns zu Boten deines Friedens, dass wir andere in diese große Freude hineinführen dürfen und Menschen deine Jünger werden. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Komm, o mein Heiland, Jesu Christ, vom Lied 6 noch den letzten Vers. Im Anschluss an diesen Gottesdienst findet wieder eine Orgelmusik statt. Unser Organist, Herr Erich Herzl, wird Werke von Nikolaus Bruns und Dietrich Buxtehude vortragen. Es wird herzlich eingeladen, nach dem Gottesdienst da zu bleiben. Etwa 25 Minuten wird dieses Orgelkonzert dauern. Wir haben heute Abend um 17 Uhr die Weihnachtsfeier der Kinderkirche. Aber eine Einladung an alle, die teilnehmen möchten, auch an alle Familien mit Kleinkindern. Auch die Kinder, die nicht zur Kinderkirche gehören, kriegen auch noch eine kleine Sache. Das geht besonders die Familien mit den ganz kleinen Kindern an. Bringen Sie alle mit. Das soll ein Fest der Kinder sein mit einem Krippenspiel um 17 Uhr heute Abend. Die Weihnachtsgottesdienste sind in unserem Gemeindebrief vermerkt, der am Ausgang ausliegt. Wir haben am Heiligen Abend zwei Gottesdienste. Um 17 Uhr geben wir den Familien mit Kindern den Vorrang. Das soll uns auch nicht stören, wenn dort eine Unruhe sein sollte durch Kinder. Das wollen wir auch unseren Kindern ganz bestimmt am Heiligen Abend gönnen, dass sie Kinder sein dürfen. Deswegen laden wir Sie ein, wo Sie es ermöglichen können, zu dem Gottesdienst um 22 Uhr. Da müssen Sie eben Ihre häusliche Feier vorwegnehmen und kommen dann im Anschluss zum Abschluss des Tages dann hierher. Die anderen Gottesdienste stehen also alle dort drin, am Silvesterabend um 19:30 und so fort. Eine Gruppe, unser Missionsteam, sucht eine Fünf-Zimmer-Wohnung. Die haben eine Wohngemeinschaft junger Männer und wir würden uns freuen, wenn wir da ihnen helfen könnten. Das sind also nicht unsere Wohngemeinschaft, sondern eine Wohngemeinschaft junger Christen. Wenn irgendwo Sie eine Fünf-Zimmer-Wohnung wissen, das wäre wichtig, dass wir denen helfen könnten. Und auch unser Paul Occhiere aus Ghana, ein junger Christ aus unserer Mitte, sucht ein Zimmer. Vielleicht könnten wir das doch bald lösen, dass sich diese Sorge auch wieder als abgetan zeigt. Unser Opfer heute ist für diesen Dienst, den wir tun wollen, mit dem Einsatz von Dr. Pflüger in Afrika und Dr. Kilgus in Pakistan. Gerade über Weihnachten können wir ganz konkret ein Zeichen der Hilfe setzen durch unsere Gaben. Ich habe den Freundesbrief von Dr. Pflüger auslegen lassen. Sie brauchen ihn nicht mitnehmen, wenn Sie ihn schon gelesen haben, können Sie ihn liegen lassen. Wir haben nicht zu viele da, dann können wir sie noch weitergeben. Aber Sie dürfen ihn auch mitnehmen, lesen wollen, dass Sie konkret für diese Familie Pflüger beten können und dass Sie etwas wissen von dem, was diesen Arzt bewegt in seinem Einsatz und wo die Schwierigkeiten und wo die Aufgaben liegen. Unser Büchertisch ist hinten heute zum letzten Mal noch aufgebaut, falls Sie noch etwas suchen. Verstorben ist Frau Emma Lamm, 84 Jahre, Neffstraße 3. Die Feuerbestattung wird morgen um 13.15 Uhr auf dem Brachfriedhof im Krematorium sein. Das ewig Licht geht da hinein, gibt der Welt einen neuen Schein. Es leuchtet wohl mitten in der Nacht und uns das Licht des Kinder macht, Kyrie eleis. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.